Welcher Zeittyp bist du? Welche Konsequenzen hat das für dein Denken, Fühlen und Handeln? Und natürlich auch, wie kannst du das vielleicht auch ein wenig verändern? Darum geht's heute. Viel Spaß.
Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Hier geht's nicht um langes Meditieren, hier geht's um mehr Power und Achtsamkeit für dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die du hast. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen.
Es ist Montag, neue Woche, neues Glück. Wir sind mitten im April, wir beschäftigen uns mit dem Thema Zeit und in dieser Woche kommt der Frühling, zumindest hier in Berlin. Und das freut mich wirklich, wirklich sehr. Ich konnte diese nasse Kälte der letzten Wochen echt nicht mehr ertragen. Aber jetzt wird es wärmer und hoffentlich auch ein bisschen trockener. Und das heißt für mich, dass ich ab sofort wieder morgens auf dem Tempelhofer Feld rumlaufe, beziehungsweise nicht so wirklich laufe, eher rolle. Ich habe dann Inlineskates unter den Füßen und drehe eine große Runde ums Tempelhofer Feld am frühen Morgen. Und das ist ein herrlicher Start in den Tag, das ist ein herrlicher Start in die Woche und das tut mir gut und ich glaube, das tut meinem Umfeld auch sehr gut, wenn ich so in den Tag starte. Und dann eben mal eine halbe Stunde später erst den Rechner hochfahre oder vielleicht dafür auch eine halbe Stunde früher aufstehe, um mir das zu gönnen. Und das ist ganz, ganz großartig. Und ich hoffe, es geht jetzt mit dem Sonnenschein und der Wärme noch weiter bergauf, weil ich glaube, das könnte uns allen ein bisschen gut tun, wenn das jetzt mal alles hier ein bisschen heller und wärmer wird. So. Es ist, wie gesagt, immer noch April, das heißt, das Thema Zeit steht im Fokus. Wir beschäftigen uns heute mal mit der Frage, welcher Zeittyp bist du, beziehungsweise welche Perspektive dominiert denn vielleicht bei dir so beim Denken, Fühlen und Handeln? Das schauen wir uns heute ein bisschen an und natürlich auch, welche Konsequenzen das Ganze hat, wie du da vielleicht auch ein bisschen ins Verändern kommst, wenn du merkst, oh, ich würde das gerne verändern, ne? Das ist ja immer die erste Frage, möchte ich es vielleicht auch verändern? Man muss ja da nicht irgendwie in die Zwangsoptimierung immer gleich reingehen. Aber bevor wir loslegen, wie immer, schenke ich dir eine kleine Pause. Wir machen zusammen ein Ali, atmen, lächeln, innehalten. Das heißt, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst, lass es jetzt einfach mal. Lehn dich entspannt zurück. Schließ mit mir die Augen oder such dir im Raum einfach einen Punkt, wo du was Schönes siehst. Und dann atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk dem Frühling ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also, welcher Zeittyp bist du? Ich glaube, der Begriff Zeittyp ist ein bisschen übertrieben. Ich habe den allerdings ehrlicherweise nur gewählt, weil das natürlich, wenn man so Folgen bewirbt oder also zu Folgen irgendwie einzelne Postings macht, das ist natürlich dann was eher sozusagen Leute auch reinzieht, wenn ich sage, welcher Zeittyp bist du denn? Und gibt es vielleicht sogar einen Test, den ich machen kann, um herauszufinden, was für ein Zeittyp ich bin? Es ist aber eigentlich eher eine andere Fragestellung, nämlich die Frage, welche Zeitperspektive dominiert dein Denken, Fühlen und Handeln. Also wir reden hier nicht von wirklich klassischen Typen oder es gibt hier auch kein, also zumindest nicht nach meiner Kenntnis, irgendwie ein klassisches Typenmodell, Und es gibt auch kein Quiz oder keinen Fragebogen, den du ausfüllen kannst, um herauszufinden, welche Zeitperspektive in deinem Denken, Fühlen und Handeln dominiert. Vielleicht gibt es das sogar, könnte man wahrscheinlich sogar erarbeiten, aber ich bin keine große Freundin von solchen Fragebögen, um irgendwas herauszufinden, weil der Weg ist das Ziel und wenn du solche Bögen nutzt, um irgendwelche Typenfragen quasi für dich zu erklären oder herauszufinden, dann nimmst du dir die sehr wichtige Phase des Reflektierens und des Erkennens. Insofern ist es meines Erachtens immer besser, bestimmte Typen oder eben sozusagen Haltensweisen vorzustellen, zu präsentieren, darüber zu sprechen, welche möglichen Beispiele gibt es dafür, welche Konsequenzen hat das und dir dann zu überlassen, selber für dich rauszufinden, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus. Ne? Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn du dich mal mit Enneagramm beispielsweise beschäftigst, das ist ja auch ein sehr altes und durchaus sehr bekanntes Typenmodell. Da gibt es eben 9 verschiedene Typen, die man, also man gibt 9 verschiedene Typen und einer ist man dann und auch da ist zum Beispiel so der Grundsatz, mach keinen Test, sondern beschäftige dich mit den 9 verschiedenen Typen und finde über einen manchmal sehr, sehr langen Weg, manchmal dauert das eben auch Monate, selber heraus, welcher Typ bist du eigentlich. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil wie gesagt, dass sich damit beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen und das Erkennen, das Reflektieren, das gehört einfach zu Veränderungsprozessen dazu. Und auch die Wirkung ist viel, viel größer, wenn ich das sozusagen über Reflexion und Erkennen mache, als wenn mir ein Computerprogramm oder irgendein gestützter Test oder jemand anderes einfach sagt, so bist du. Das schließt jetzt nicht unbedingt Feedback mit aus. Also man sollte natürlich da auch gerne mal in den Dialog mit anderen gehen und fragen, was glaubst du denn, wie ich in diesem Bereich bin und oder wie erlebst du mich denn in diesem Bereich? Aber lass dir nicht von anderen sagen oder von Tests oder Apps oder was auch immer, welcher Typ du bist, egal zu welcher Fragestellung. Ne? Also egal, ob es jetzt darum geht, herauszufinden, welcher S-Typ bist du oder welcher Führungstyp bist du oder so, versuch das nicht mit Tests zu machen, sondern beschäftige dich eher mit den einzelnen Typen, die dir da immer präsentiert werden und finde es selber heraus. So, das als kleine Rede vorab. Und wie gesagt, es geht hier jetzt gar nicht wirklich so um klassische Typen, sondern es geht die bessere Fragestellung wäre eigentlich, welche Zeitperspektive dominiert in deinem Denken, Fühlen und Handeln. Und letztendlich gibt's ja 3 Perspektiven, 3 Zeitperspektiven, auf die wir uns beziehen und das ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Erstmal so einfach. So. Und die Frage ist, oder andersrum, es ist natürlich immer gut, wenn alle 3 Perspektiven, wenn du alle 3 Perspektiven heranziehst, wenn du beispielsweise eine Entscheidung triffst, egal ob die jetzt eine sehr große Konsequenz hat oder nur eine kleine, ne, dann ist es natürlich immer gut, sich zu überlegen, wo komme ich her, wo bin ich gerade und wo will ich hin? Ja, das ist sozusagen, führt dann dazu, dass du wahrscheinlich auch gute Entscheidungen triffst. Und es macht deshalb auch wirklich Sinn, allen 3 Perspektiven auch immer gleichwertige Räume einfach einzuräumen, Naja, du weißt, was ich meine. Aber es ist natürlich so, dass wir durch Gesellschaft, durch auch wie wir erzogen worden sind, also wie wir sozialisiert worden sind und so weiter, natürlich immer eher einen Hang zu einer bestimmten Perspektive, also Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft haben. Und dass das natürlich umso stärker wird, wenn wir gerade im Autopiloten beispielsweise sind, ne, weil gerade wahnsinnig viel zu tun ist und wir im Stress sind oder weil gerade etwas sehr, sehr herausfordernd ist oder weil gerade Corona ist, ja, dann sind natürlich sozusagen, dann wird das noch stärker, dass wir uns eben zu einer bestimmten Perspektive eher hingezogen fühlen beziehungsweise dieser Perspektive dann eben mehr Raum einfach geben. Und deshalb will ich heute mal ein bisschen darüber sprechen, wie Menschen, und das, da werden wir tief sozusagen in die Klischeeschublade greifen, beziehungsweise das sehr, sehr schwarz, also ich werde das sehr, sehr schwarz-weiß machen. In der Realität ist das natürlich nicht so krass, wie ich dir das dann irgendwie beschreibe. Das wird dann immer in abgeschwächter Form eher daherkommen. Aber ich will dir mal sozusagen beschreiben, was passiert und was das für Konsequenzen hat, wenn wir eben einer bestimmten Perspektive einen zu großen Raum einfach einräumen. Ne? Und dann schauen wir uns natürlich auch zum Schluss an, was kannst du denn tun, um vielleicht eine Perspektive, wenn du merkst, die spielt gerade in deinem Leben vielleicht eine nicht so große Rolle, aber du würdest ihr gerne mehr Raum einräumen, was kannst du denn dann tun, um sozusagen diese Zeitperspektive ein wenig zu stärken? So, das ist sozusagen der Fahrplan für diese Folge. So, also, das heißt nochmal, das Ziel ist, alle drei Perspektiven, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in ein Gleichgewicht zu bringen. Also alle Perspektiven sozusagen beim Denken, Fühlen und Handeln, beim Entscheiden auch wirklich gleichwertig heranzuziehen. Und wir schauen uns im Einzelnen an, was passiert, wenn eine der Perspektiven vielleicht zu sehr dominiert. Und ich würde das, und deshalb gab es auch so ein bisschen die Idee, das Ganze Typen zu nennen. Ich würde das Ganze gar daran festmachen, dass ich dir sozusagen Menschen beschreibe, also Typen, bei denen eben eine bestimmte Perspektive zu stark dominiert. So, schauen wir uns das erste Mal an, die erste Ebene mal an, beziehungsweise die erste Perspektive mal an, Vergangenheit. Also, wie sind Menschen, wie verhalten sich Menschen, die eine sehr starke Vergangenheitsorientierung haben? Grundsätzlich sind das Menschen, die in der Regel sehr gut im Reflektieren sind, die auch gleichzeitig eine sehr stabile Basis haben, also sehr stabil sind. Also das heißt, ein gutes Fundament haben, weil sie sich natürlich sehr, sehr stark immer wieder mit der Vergangenheit beschäftigen. Also immer wieder daran denken, darüber nachdenken, reflektieren, ne, wie war das in meiner Kindheit, wie war es früher, ne? Also das ist sozusagen erstmal die Orientierung. Ich beziehe mich halt immer und immer wieder auf etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Der große Preis, den Menschen, die ausschließlich oder sehr, sehr stark in der Vergangenheit orientiert sind, den Preis, den diese Menschen zahlen, ist, dass sie nicht loslassen können. Das heißt, sie verwehren sich im Prinzip so ein bisschen die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen oder auch Veränderungen tatsächlich in ihrem Leben auch ermöglichen zu können. Also jetzt gar nicht Veränderungen, die von außen initiiert wird, sondern sie können auch nicht eigene bewusste Veränderungsentscheidungen treffen oder die dann am Ende auch umsetzen. Ne? Also was typisch ist zum Beispiel für Menschen, erlebe ich auch immer wieder bei einzelnen Klienten, die sehr stark vergangenheitsorientiert sind, ist, dass sie zum Beispiel so ein bisschen die Haltung haben, naja, als Kind wurde ich so und so erzogen oder meine Eltern haben immer das und das gemacht und deshalb bin ich heute so. Ne? Also dass immer wieder quasi mit der Vergangenheit argumentiert wird, warum etwas heute im Hier und Jetzt passiert oder warum sie im Heute und Hier sich so verhalten, wie sie das gerade tun. Ich bin so, wie ich bin, weil ich bin als Kind so erzogen worden oder ich habe die und die Erfahrungen gemacht. Meistens bezieht sich das natürlich auch auf eher negative Erfahrungen und deshalb bin ich so. Und da merkst du schon, da ist dann natürlich auch die Tür für Veränderungen sofort zu. Und was ich dann Klienten, wenn die in so einer Haltung sind, irgendwie natürlich immer versuche mitzugeben, ist, ja, diese Erfahrung ist da oder diese Erfahrungen sind da und ja, du bist so erzogen worden, ja, du bist so sozialisiert worden, ja, das sind vielleicht sozusagen nicht förderliche Glaubenssätze, die sich daraus gebildet haben, aber im Hier und Jetzt bist du jetzt ein erwachsener Mensch, der sich anders entscheiden kann und der sich anders entscheiden darf. Also bei stark vergangenheitsorientierten Menschen geht es vor allem darum zu lernen, mit Dingen abzuschließen, Dinge loszulassen, um sowohl im Hier und Jetzt, aber natürlich auch für die Zukunft in der Lage zu sein, neue Erfahrungen machen zu können und Dinge im Leben auch wirklich verändern zu können. Wie gesagt, bei Menschen, die sozusagen immer so ein bisschen die Entschuldigung in der Vergangenheit suchen, sind das meistens negative Erfahrungen, auf die sie sich beziehen. Und dann gibt es noch ein bisschen anderen Typus, also Menschen, die sehr stark vergangenheitsorientiert sind, aber sich eher auf positive Erfahrungen beziehen, ne? Also so dieser Modus, früher war alles besser. Also früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, da war es so schön. Und früher, als ich studiert habe, ne, oder damals, weißt du noch, das war so schön, aber jetzt ist irgendwie alles doof. Und auch hier ist natürlich das Problem, dass damit natürlich Türen einfach zugehen. Weil wenn sozusagen die schönsten Erfahrungen, die schönsten Erlebnisse, die schönsten Lebensabschnitte schon hinter mir liegen, also wenn ich glaube, dass das so ist, dann bin ich natürlich nicht mehr in der Lage, im Hier und Jetzt oder auch in der Zukunft neue, tolle Erfahrungen zu machen. Und auch hier gilt auch nochmal abschließen und loslassen. Ne? Also das ist so ein bisschen zu lernen, da ist etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, da ist etwas, was ich in der Vergangenheit erfahren habe und das ist da und das wird ja auch nie wieder gehen. Aber bis zum gewissen Grad darf ich das auch in eine Kiste packen und mal in den Keller packen. Und ich kann mir dann überlegen, also ne, so ein bisschen als würde ich alte verstaubte Möbelstücke dann endlich mal in den Keller packen. Ich muss die nicht wegschmeißen, ne? Die sind ja dann trotzdem noch da. Aber ich kann sie in den Keller packen und kann mir meine Wohnung trotzdem neu einrichten, ohne dass ich jetzt meine gesamte Vergangenheit irgendwie komplett loslasse und sie negiere und so tue, als hätte das alles nie irgendwie stattgefunden. Aber ich kann sie aus meinem Sichtfeld ein bisschen rausnehmen. Ich kann loslassen und ich kann die ganzen Sachen einfach mal in den Keller räumen. Das heißt, in Notfällen kann ich immer noch mich auf diese alten Erfahrungen beziehen und kann die rausholen, wenn ich die dann doch tatsächlich doch nochmal brauche. Aber wenn ich die Entscheidung treffe, wenn ich möchte, dass ich wieder bereit bin für Veränderungen, dass ich bereit bin, Zufriedenheit und Glück in mein Leben zu lassen, dann macht es manchmal eben Sinn, ein altes, verstaubtes Möbelstück erstmal in den Keller zu packen. Also loszulassen, Dinge abzuschließen. Das ist so das, was bei Menschen passiert, die sehr stark vergangenheitsorientiert sind. Ne? Also hier ist vor allem wirklich das Neue kann gar nicht stattfinden. Es ist kaum möglich, bei einer sehr starken Vergangenheitsorientierung neue Erfahrungen zu machen, neue Dinge zu lernen, neue Wege zu gehen, neues Glück zu erfahren. Ne? Also beispielsweise, ne, wenn wir noch so alten Beziehungen beispielsweise hinterherhängen, ne, und glauben, dass war die einzige große Liebe in unserem Leben. Wenn wir das nicht schaffen, damit abzuschließen und das loszulassen, dann werden wir natürlich auch nicht in der Lage sein, neue Liebe zu erfahren. Ja, und das ist dann nicht davon abhängig, ob der tollste Typ oder die tollste Frau der Welt irgendwie uns tatsächlich über den Weg läuft. Das ist davon abhängig, ob wir dafür bereit sind. So, dann gibt's Typ 2. Menschen, die stark gegenwartsorientiert sind, also die wirklich einen ganz, ganz großen Fokus einfach auf die Gegenwart, auf das Hier und Jetzt haben. So, was diesen Menschen natürlich, was für diese Menschen toll ist und was ich auch ehrlicherweise gerne mal wirklich ein bisschen beneide auch bei diesen Menschen, weil ich habe tatsächlich einen Menschen in meinem Umfeld, der eine sehr, 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 sehr starke Gegenwartsorientierung hat, dass die wirklich natürlich im Hier und Jetzt leben und das Leben findet ausschließlich im Hier und Jetzt statt. Machen wir uns nichts vor. Wir leben nicht in der Vergangenheit. Wir können nicht in der Vergangenheit irgendwie Glück und Zufriedenheit empfinden und auch nicht in der Zukunft. Das wirkliche Leben und Erleben findet ausschließlich im Hier und Jetzt statt. Und wenn ich dafür gar keine Perspektive habe, dann erlebe und lebe ich natürlich auch gar nicht. Ja, so. Andersrum, wenn ich eben so von Menschen ausgehe, die eine sehr, 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 sehr starke Gegenwartsorientierung haben, dann ist eben das große Geschenk, was damit einhergeht, ist, dass sie einfach wirklich tolle Momente haben, dass sie das Leben auch in diesem Hier und Jetzt auch wirklich in der Lage sind, Dinge also wirklich zu genießen. Aber sie zahlen natürlich, wie auch die vergangenheitsorientierten Menschen, einen Preis dafür. Und der Preis, den diese Menschen zahlen, ist, dass sie einfach ein ganz großes Problem mit Impulskontrolle haben, weil sie einfach wirklich immer wieder ihrem aktuellen Verlangen quasi ausgeliefert sind. Also das, was sie tun, die Entscheidung, das Handeln, das Denken, das Fühlen, ist immer auf das wirklich aktuelle Verlangen ausgerichtet. Und das heißt, das sind natürlich Menschen, die nur sehr langsam wirklich vorankommen, die nur sehr langsam wirklich in die Veränderung kommen, Ziele erreichen, weil sie natürlich eher dazu tendieren, Dinge, die sein müssen, aufzuschieben, weil gerade das lustige Erleben oder ne, die jetzt nochmal schnell den Film zu Ende gucken oder jetzt nochmal schnell das und das machen, dass sie immer diesem Verlangen eher irgendwie liegen, als sich darauf zu konzentrieren, was muss denn heute trotzdem noch gemacht werden? Und ich meine, du weißt, ich bin keine große Freundin von müssen, aber trotzdem gibt es ja bestimmte Dinge, bestimmte Schritte, die wir gehen sollten, damit wir auch bestimmte Ziele erreichen, damit wir eine bestimmte Veränderung im Leben erfahren. Das ist ja nicht immer irgendwie mit einem Knopfdruck irgendwie erledigt. Und das ist tatsächlich was, was Menschen mit einer sehr, sehr starken Gegenwartsdominanz einfach sehr schwer nur hinbekommen, weil sie einfach lieber spielen als arbeiten, um es jetzt so ganz, ganz einfach auszudrücken. Ne? Also, das heißt, sie sind nur sehr schwer in der Lage, Zeit und Energie in zukunftsorientierte Projekte wirklich zu investieren, weil sie brauchen die unmittelbare Belohnung, das unmittelbare Erleben, um sich tatsächlich wirklich hier motiviert auch wirklich ins Handeln zu begeben. Und ein zweiter Preis, den Menschen mit einer sehr, sehr starken Gegenwartsorientierung haben, weil sie eben nicht nur die Zukunftsperspektive aus den Augen verlieren, sondern auch die Vergangenheitsperspektive, ist sozusagen die stabile Basis, die fehlt. Also wenn wir beispielsweise uns anschauen, Freunde, Freundschaften muss man hegen und pflegen, muss man, nein, also Freundschaften hegt und pflegt man. So, und das heißt sozusagen Kontakte halten, ne? Also so wie wir auch bei Beziehungen, also bei romantischen Liebesbeziehungen von Beziehungsarbeit sprechen, ist das ja letztendlich auch bei Freundschaften nichts anderes. Und ich sagte es schon, ich habe in meinem Umfeld jemanden, der eine sehr, sehr starke Gegenwartsdominanz hat, und bei dem ist tatsächlich die Konsequenz auch, dass er kaum langjährige Freunde hat. Weil einfach immer das, was gerade das Neue, das Tolle ist, so viel Raum und Zeit in seinem Leben einnimmt, dass dann plötzlich zum Beispiel Freunde auch hinten runterfallen. Ne? Also bei ihm ist es tatsächlich wirklich so, in dem Moment, wo er eine neue Frau kennenlernt, dann ist diese Frau sozusagen der Mittelpunkt des Universums, was für Liebe natürlich ganz großartig ist und für diese Frau auch jedes Mal auch ganz, ganz großartig ist. Aber die Konsequenz daraus ist, dass viele Dinge dann rechts und links einfach hinten runterfallen, weil jetzt gerade die Liebe eben das ganz, ganz große Wichtige ist. Und der Preis, der sich daraus ergibt, ist, dass viele langjährige Freundschaften, oder dass es einfach kaum, außer mich glaube ich, kaum langjährige Freundschaften einfach in der Welt dieses Menschen es einfach gibt. Und das ist generell so, wenn wir die Vergangenheitsperspektive einfach aus den Augen verlieren, dass wir einfach das, was uns stabil macht, das, was uns Sicherheit gibt, und das bezieht sich gar nicht nur auf Freundschaften, sondern auch beispielsweise ja auch Erfahrungen, die wir gemacht haben, die uns stärken, ne, auf die wir uns zum Beispiel beziehen können, um in ein Vertrauen zu kommen, dass wir bestimmte Herausforderungen auch meistern werden, ne, dass wir bestimmte Sachen schon mal geschafft haben, dass wir bestimmte Sachen gelernt haben. Wenn wir diese Perspektive nicht haben, dann fehlt uns einfach eine wirklich gute, stabile Basis. Also zusammengefasst, Menschen mit einer sehr starken Gegenwartsdominanz, die können das Leben sehr, sehr gut genießen. Die haben im Hier und Jetzt in der Regel sehr viel Spaß und sehr viel Lebensfreude einfach. Aber es sind Menschen, die, wie gesagt, nur sehr, sehr langsam vorankommen, nur sehr, sehr langsam ihre eigentlichen Ziele erreichen, darunter natürlich dann auch zum Teil so ein bisschen leiden, und andererseits denen auch häufig eine stabile Basis fehlt, was sie dann auch wieder sehr, sehr
was ist das Gegenteil von stabil, was sie dann teilweise auch sehr, sehr, nicht konfus, aber so willkürlich, wuschig erscheinen lässt, ne? Mal hier, mal da, mal so und mal so. Und das ist sozusagen auch etwas, woran man Menschen mit einer starken Gegenwartsdominanz einfach erkennt. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Ich hoffe, du weißt, was ich meine, ne? Also es gibt ja Menschen, die, wo wir sehr gut vorhersehen können, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten, was sie tun werden und so weiter. Bei Menschen mit einer starken Gegenwartsdominanz ist es in der Regel so, dass wir das nicht tun können, dass die uns sehr flippig quasi daherkommen, weil, wie gesagt, ihnen selber die stabile Basis, die wir in der Regel aus der Vergangenheit beziehen, einfach fehlt. So, Typ Nummer 3, die Zukunftsdominanz beziehungsweise die sehr starke Zukunftsorientierung. Also Menschen, die sehr auf die Zukunft ausgerichtet sind, das sind natürlich Menschen, die in der Regel auch sehr erfolgreich sind, weil die immer nach vorne gucken, weil die eben gucken, wo ist der Leuchtturm, wo ist die Ziellinie, wo geht's hin, und darauf richten die sehr stark denken, fühlen und handeln aus. Und logischerweise ist natürlich dann auch die Konsequenz, dass das Menschen sind, die auch sehr viel, sehr schnell in einem hohen Tempo erreichen und dann dementsprechend auch erfolgreich sind. Und da Erfolg in unserer Gesellschaft ja sehr klar definiert ist, nämlich sei groß, sei berühmt, sei stark, sei finanziell unabhängig, sei vielleicht sogar bestenfalls noch reich, das ist ja so unsere Definition von Erfolg, leben wir in einer Gesellschaft, die insgesamt natürlich sehr zukunftsorientiert ist. Also manche sprechen auch davon, dass wir tatsächlich in unserer jetzigen Gesellschaft, da wo wir jetzt gerade leben, einfach eine sehr, sehr krasse Zukunftsdominanz haben. Und das merken wir natürlich auch so ein bisschen, wenn wir uns mal anschauen, wie wir beispielsweise Kinder, wie wir mit Kindern und Lernen umgehen, also jetzt schulisches Lernen. Es ist so ein bisschen, oder zumindest bei fast allen irgendwie, in fast allen Systemen ja, die Regel, erst die Hausaufgaben dann spielen. Und wie begründen wir das? Wenn wir Kinder dazu motivieren wollen, egal ob wir jetzt Lehrer sind oder Lehrerinnen, Erzieher oder eben Eltern, wie begründen wir das? Wie wollen wir unsere Kinder dazu motivieren? Indem wir sagen, na, du willst doch später mal einen guten Beruf haben. Wir motivieren unsere Kinder nicht dazu, zu lernen, Hausaufgaben zu machen, mit dem Satz, boah, das ist doch ein total spannendes Thema, lass uns jetzt mal hinsetzen und uns damit beschäftigen, ne, wie schriftliche Division zum Beispiel funktioniert. Das tun wir in der Regel nicht. Wir motivieren immer und immer wieder über diesen Satz oder in anderen Darreichungsformen, in anderen Formulierungen. Das Grundprinzip Schule ist, sei aufmerksam, versuch gute Noten zu erarbeiten, damit du später, also in der Zukunft, einen guten Job hast, ne? Damit du erfolgreich bist, damit du in dieser Gesellschaft gut leben kannst. Kein Mensch, also natürlich gibt's auch andere LehrerInnen, die das sicherlich machen, aber in der Regel sagt kein Mensch, lass uns doch mal mit dem Thema beschäftigen, lass uns doch mal diese Hausaufgabe machen, weil die Spaß macht, weil das ein interessantes Thema ist. Ne? Und das merken wir auch an solchen Poesiealbum-Sprüchen wie für das Leben lernen wir. Ne? So. Und das finden wir in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch. Also da könnte man jetzt irgendwie 100 Beispiele für aufzählen. Aber daran merken wir einfach, dass unsere Gesellschaft insgesamt natürlich sehr, sehr stark zukunftsorientiert ist. Dass wir also sehr darauf ausgerichtet sind, was wollen wir denn morgen erreichen? Was wollen wir übermorgen erreichen? In den nächsten Jahren lernen und so weiter. Und das heißt natürlich auch, dass die Mehrheit von uns natürlich eher, wenn eben diese drei Perspektiven nicht in Einklang sind, nicht ausgeglichen sind, eher eine Zukunftsdominanz haben. Und das erklärt natürlich auf der anderen Seite auch, warum gerade solche Themen wie Achtsamkeit gerade eine riesen Welle irgendwie machen können, weil natürlich viele Menschen das unbewusst schon merken, dass sie sehr, sehr stark zukunftsorientiert sind und dass ihnen das langfristig aber nicht gut tut. Und Achtsamkeit ist nichts anderes als das Stärken der Gegenwartsorientierung, dass ich eben im Hier und Jetzt bin, dass ich in der Lage bin, den Moment wahrzunehmen, zu genießen, mich zu reflektieren, mal zu schauen, wie geht's mir denn jetzt hier und gerade. Also Achtsamkeit ist jetzt in diesem Modell nichts anderes als, wie gesagt, die Stärkung der Gegenwartsorientierung. Neuer Satzanfang. Also, wie gesagt, Menschen, die eine starke Zukunftsorientierung haben, sind in der Regel auch Menschen, die durchaus zumindest eben erstmal die Veranlagung haben oder die Voraussetzung haben, um erfolgreich zu sein. Obwohl, ich nehme den Satz zurück, weil das würde bedeuten, dass Menschen, die mit einer Gegenwarts- oder Vergangenheitsorientierung nicht erfolgreich sein können, das ist Quatsch. Aber es sind Menschen, die in der Regel sehr schnell irgendwie und sehr gut Ziele erreichen können, die natürlich auch alle anderen Fähigkeiten ausbilden, um Ziele gut und erfolgreich zu erreichen. Aber sie zahlen natürlich auch einen Preis dafür, wie in allen anderen zwei Typen auch. Wenn ich das Präsenzgefühl verliere, also wenn ich sehr stark zukunftsorientiert bin und damit meiner Gegenheitsperspektive sozusagen keinen Raum mehr einnehmen lasse, dann bin ich natürlich kaum in der Lage, wirklich im Hier und Jetzt Dinge zu erleben. Und ich sagte es schon vorhin, wirkliches Leben, Erleben findet ausschließlich in dem Raum Hier und Jetzt statt, nicht in der Zukunft. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit auf die Zukunft ausgerichtet bin, wenn ich nur sozusagen mir immer wieder überlege, was ist das Ziel? Wie viel Kilo möchte ich noch abnehmen? Welchen Job möchte ich noch irgendwie, also welche Karrierestufe möchte ich noch erreichen? Wie viel möchte ich in Zukunft verdienen? Wenn ich darauf ausschließlich ausgerichtet bin, erlebe ich nicht mehr das Hier und Jetzt. Und das heißt, dass ich zum Beispiel weniger in der Lage bin, Erfolge mal zu feiern. Also Menschen mit einer sehr, sehr starken Zukunftsorientierung, das sind auch tatsächlich Menschen, ne, die schaffen etwas, die erreichen tatsächlich ein Ziel, dann wird noch für eine Millisekunde da vielleicht ein Haken hintergemacht und weiter geht's. Wir lassen uns, wenn wir eine sehr starke Zukunftsorientierung haben, nicht die Zeit und den Raum, um mal innezuhalten, um uns mal dafür zu feiern, was wir hier bis hierher erstmal geschafft haben, was wir erreicht haben, was wir gelernt haben. Wir klopfen uns dann nicht mehr auf die Schulter, wir machen keine Pausen, weil das nächste Ziel steht ja schon irgendwie auf der Liste. Ne? Also Menschen, die das haben, feiern sich zu wenig einfach, halten zu wenig inne, bauen sich so ein bisschen die Möglichkeit, tatsächlich auch Dinge zu genießen. Ne? Weil wenn ich auch wieder nur darüber nachdenke, das ist so ein bisschen wie Essen und nicht das Eigentliche, was man gerade isst, zu genießen, sondern beim Essen schon darüber nachzudenken, was koche ich denn morgen? Oder was muss ich noch einkaufen? Und wenn ich das mache, dann habe ich natürlich nichts vom Essen, außer vielleicht irgendwie Aufnahme von Nährstoffen oder so. Aber das Genießen eines guten Essens kann natürlich nur stattfinden, wenn ich im Hier und Jetzt bin und nicht darüber nachdenke, was ich morgen noch einkaufen muss und was ich gerne kochen würde. Also das heißt, Erleben von Glück, Erleben von Zufriedenheit, Ruhe, sich feiern, Pausen machen, das alles verwehre ich mir in dem Moment, wo ich eine sehr, sehr starke Zukunftsorientierung habe. Und das heißt natürlich auch, dass Menschen, die eine sehr starke Zukunftsorientierung haben, dass die natürlich tendenziell die perfekten Burnout-Kandidaten sind. Weil die natürlich eher zu einer Überlastung dann natürlich tendieren, weil wer nicht innehält, wer keine Pausen macht, wer nicht mal eine Feierrunde einlegt nach einem guten, erfolgreichen Projekt, sondern die ganze Zeit nur darauf ausgerichtet ist, das nächste Ziel zu erreichen, der wird natürlich tendenziell auf lange Sicht wahrscheinlich eher ausbrennen. Und der zweite große Preis, den Menschen mit einer großen Zukunftsorientierung zahlen, ist, dass sie auch nicht wirklich zufrieden und glücklich sein können. Weil wir natürlich mit einer starken Zukunftsorientierung sehr schnell in Wenn-Dann-Schleifen verfallen. Also wenn ich erstmal das und das erreicht habe, wenn ich erstmal die 5 Kilo abgenommen habe, wenn ich das und das Gehalt endlich verdiene, wenn ich die und die Ausbildung abgeschlossen habe, dann wird das und das passieren, dann und so weiter. Aber diese Dann-Momente treten nie ein, weil meine Zukunftsorientierung immer dazu führen wird, dass ich gleich das nächste Ziel habe. Und das heißt, diese Dann-Momente, die ich mir die ganze Zeit quasi wie so eine Möhre irgendwie ausmale, die dann vor mir hängt, um mich dazu zu bringen, weiterzulaufen, diese Möhre werde ich nie erreichen, wenn ich eine starke Zukunftsorientierung habe, beziehungsweise so eine Dominanz der Zukunft habe, dass ich der Gegenwartszeit oder der Gegenwartsperspektive einfach keinen Raum einnehme. Ja, also das heißt, Menschen, je höher oder je stärker diese Zukunftsorientierung ist, desto weniger ist als eine Wahrscheinlichkeit, dass ich mal wirklich ankomme oder ein Gefühl von, ich bin angekommen, ich bin jetzt hier gerade in diesem Moment zufrieden. Und das Dritte, was auch eine Konsequenz davon ist, dass wir als Gesellschaft auch vor allem insgesamt sehr, sehr stark zukunftsorientiert sind, ist natürlich, dass sich Dinge auch sehr viel stärker beschleunigen. Also weil, wenn ich sozusagen die ganze Zeit der Möhre hinterher renne und versuche, die Möhre zu erreichen, diese Möhre, die ich nie erreichen werde, dann versuche ich natürlich alles auch immer schneller zu machen. Und das ist auch ein Grund, oder beziehungsweise beide Sachen bedingen sich so ein bisschen oder beeinflussen sich so ein bisschen, dass Dinge einfach immer beschleunigter einfach ablaufen, dass wir in allen Lebensbereichen versuchen, immer schneller und schneller zu werden. Und das führt natürlich dann wieder gleichzeitig dazu, weil je schneller ich laufe, desto schwerer fällt es mir natürlich auch mal anzuhalten und mal den Ausblick von hier aus zu genießen. Das führt einfach dazu, dass natürlich sozusagen, und das meinte ich mit dem gegenseitigen Beeinflussen, die Dominanz der Zukunft plus die Beschleunigung, die wir in dieser Welt erleben, die beeinflussen oder die peitschen sich sozusagen gegenseitig einfach immer weiter hoch. Und deshalb ist es einfach sehr wichtig und einfach sehr wichtig, Punkt, da genau hinzuschauen und zu versuchen, alle drei Zeitperspektiven wirklich ausreichend Raum zu geben im Denken, im Fühlen und im Handeln. Und die Frage ist, wenn du dich jetzt so in einigen Sachen vielleicht hier und da so ein bisschen wiedererkannt hast, wie gesagt, ich habe jetzt hier sehr starke Klischeetypen beschrieben, beziehungsweise sehr starke Schwarz- und Weiß-Typen beschrieben. Das muss jetzt nicht in der Extremform bei dir so sein. Also es geht eher darum zu gucken in den einzelnen Nuancen, wo erkenne ich mich denn vielleicht wieder? Das kann in bestimmten Lebensphasen ein bisschen stärker sein, an bestimmten Tagen mal ein bisschen stärker sein. Aber es geht nicht darum, ich bin jetzt Typ A, B oder C, darum geht es nicht, sondern einfach mal zu reflektieren, wie bin ich denn jetzt gerade? Wie war ich denn letzte Woche? Wie war ich während der Ausbildung? Wie war ich als Kind? Da einfach nochmal genauer hinzuschauen. Und natürlich als Kind in der Regel haben wir eher eine stärkere Gegenwartsdominanz, Stichwort Impulskontrolle. Und erst durch unsere Sozialisation erlangen wir in der Regel eine sehr, sehr starke Zukunftsdominanz. Aber wie gesagt, es gibt auch immer noch Menschen, die haben eben eine sehr starke Vergangenheitsdominanz oder eine sehr starke Gegenwartsdominanz. Und die Frage ist einfach, wo tendierst du gerne mal hin, wenn du im Autopiloten bist, weil eben gerade sehr, sehr viel zu tun ist und du gar nicht mehr bewusst im Handeln bist oder weil gerade eine große Herausforderung ansteht, weil es dir vielleicht nicht gut geht und so weiter. Wo tendierst du dann gerne mal hin in den einzelnen Typen? Und wenn du das rausfindest und dann dir überlegst, okay, ich würde gerne andere Ebenen stärken, weil ich finde, hier an der Stelle sollte man weniger irgendwie versuchen zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal meine Zukunftsdominanz ein bisschen kleiner zu machen. Der bessere Weg ist, glaube ich, sich zu überlegen, wie kann ich der Gegenwartsperspektive, aber auch der Vergangenheitsperspektive vielleicht ein bisschen mehr einräumen, dass wir uns damit jetzt nochmal zum Abschluss dieser Folge beschäftigen. Und wie immer hilft einfach hier Zettel und Stift. Also einfach das Ganze ein bisschen zu trainieren durch tägliche Routinen und sich zu einzelnen Fragen, einzelne Gedanken zu notieren, aufzuschreiben und das einfach jeden Tag zu machen und quasi ein kleines Trainingsprogramm zu machen für beispielsweise die Stärkung der Vergangenheitsperspektive. Wenn du sagst, das ist jetzt die Perspektive, die ich ein bisschen mehr in mein Leben wieder integrieren möchte. Und dann Zettel und Stift raus und vergangenheitsorientierte Fragen sich aufschreiben. Vielleicht bereitest du dir das auch irgendwie erstmal vor und kopierst dir dann irgendwie so ein Blatt, was du dann jeden Tag vielleicht ausfüllst, oder kannst du als Journal natürlich auch machen, Tagebuch, was auch immer. Also vergangenheitsorientierte oder Fragen, die deine Vergangenheitsperspektive im positiven Sinne stärken. Zum Beispiel, was habe ich alles schon erreicht? Das mal alles mal aufzuschreiben und immer weiter zu ergänzen, weil das sind in der Regel nicht nur 3 Punkte. Das sind wahrscheinlich 300 Punkte und das braucht eine ganze Weile, bis man auf alle diese 300 Punkte auch kommt. Ne? Also das ist eine schöne Frage, die man auch jeden Tag nicht neu beantworten muss, sondern, das ist logischerweise bei fast allen vergangenheitsorientierten Fragen so, die man nicht neu beantwortet, sondern wo man sich jeden Tag einfach vornehmen kann, diese Frage nochmal, die Antworten da einfach nochmal weiter zu ergänzen. Also was habe ich schon erreicht? Was habe ich in meinem Leben gelernt? Welche Erfahrungen habe ich gemacht, die ich vielleicht für eine aktuelle Herausforderung, die gerade ansteht, für ein Problem auch nutzen kann? Wann in der Vergangenheit habe ich vielleicht auch schon mal eine ähnliche Herausforderung, ein ähnliches Problem gelöst, bewältigt? Welche Menschen haben mich bisher auf meinem Weg begleitet und haben mir gut getan? Was hat mir früher gut getan? Ne? Also welche Dinge habe ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend, in meinen 20ern, was auch immer gemacht, die mir wirklich gut getan haben? Worauf bin ich stolz? Das sind so alles Fragen und die kannst du auch gerne ergänzen. Ne? Das sind jetzt nicht die Fragen, sondern es geht darum, für sich selber vergangenheitsorientierte Fragen, also Fragen, die sich auf die Vergangenheit beziehen, sich aufzuschreiben und sich dazu jeden Tag 2, 3 Punkte einfach zu notieren. Gleiches Prozedere, aber andere Fragen für die Stärkung der Gegenwartskultur. Ne? Also Frage, wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Und hier mal vor allem versuchen, das ein bisschen ausführlicher zu beantworten als gut oder schlecht. Mal zu schauen, wirklich, Google mal ein paar Gefühle. Ne? Es gibt wunderbare Listen im Netz, irgendwie gefühlt, also Worte für Gefühle. Wie fühle ich mich denn gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühle ich mich emotional? Na, also sich da wirklich mal intensivst mit zu beschäftigen, wenn Meditation oder etwas anderes, so irgendwelche anderen Achtsamkeitsübungen für dich gut funktionieren, dann tu das, weil alles, wie gesagt, Achtsamkeit zahlt auf die Stärkung unserer Gegenwartsperspektive ein. Wenn das nicht so deins ist, mach es mit Zettel und Stift. Wie fühle ich mich gerade? Wie geht es mir gerade? Was ist heute wichtig? Was ist jetzt richtig? Ne? Also lauter Fragen, die sich auf das Hier und Jetzt beziehen. Was brauche ich jetzt? Was ist jetzt wichtig? Was kann ich jetzt tun, um eine erste kleine Veränderung zu erzielen? Was kann ich heute tun, damit es mir vielleicht ein bisschen besser geht, damit sich vielleicht ein Konflikt vielleicht ein bisschen anfängt zu lösen? Was kann ich jetzt tun? Was kann ich heute tun? Was tut mir jetzt gut? Was müsste ich heute tun, damit ich einen schönen Tag erlebe? Oder auch natürlich solche Achtsamkeits- oder Dankbarkeitsübungen, ne, wenn du das sozusagen nicht im Laufe des Tages machst, sondern vielleicht sagst, okay, ich will das als Abendritual, ne, die Übung, die 3 schönsten Dinge des Tages zu notieren, hilft da auch. Was habe ich heute geschafft und erreicht? Welches Problem habe ich heute gelöst? Was habe ich heute gelernt? Also alles, was sozusagen dich ein bisschen mehr auf einen kleineren Zeitabschnitt nimmt, nämlich also das nicht das Hier und Jetzt, sondern eher das Heute und natürlich nochmal ein bisschen eine kleinere Vergangenheit, nämlich den vergangenen Tag sozusagen zu reflektieren. All das hilft dir aber trotzdem auch nochmal, vor allem wenn du eben sagst, du willst so ein bisschen wegkommen auch von einer sehr, sehr starken Zukunftsorientierung. Ne? Also auch solche Reflexionsübungen am Ende eines Tages, wo es natürlich nicht um den Moment dann geht, sondern um den vergangenen Tag. Aber auch das ist ja schon mal ein sehr viel kleinerer Abschnitt einfach als diese diffuse, große, große Zukunft. Ne? Auch das hilft einfach ungemein nochmal sozusagen die Gegenwartspräsenz ein bisschen zu stärken. Ja, das sozusagen auch sind dann die entsprechenden Fragen. Und wenn du sagst, nein, ich gehöre zu den Menschen, die tatsächlich sagen, ich brauche mal mehr Zukunftsorientierung in meinem Leben, dann sind es natürlich andere Fragen, die du dir stellen und für dich beantworten solltest. Und wie gesagt, da kann man auch gerne das mal alles, und das gilt für alle drei Fragegruppen, ihr dürft die Fragen immer gerne auch ergänzen und vor allem, ihr dürft das natürlich auch gerne in anderer Form machen. Ne? Also das sagte ich ja auch, ich stelle ja gerne mal immer mal wieder diese tolle Übung aus der positiven Psychologie vor, die drei schönsten Dinge vom Tag. Das muss man nicht alleine, einsam und allein im stillen Kämmerlein abends machen. Das kann man zum Beispiel auch als Abendbrotritual nutzen. Ne? Und jeder erzählt mal Reihe um am Abendbrot, was sind die drei schönsten Dinge vom Tag gewesen oder so. Ne? Also das kann man alles adaptieren. Das, wie gesagt, in diesem Podcast ist ja alles immer wie eine Art Buffet zu verstehen und jeder von euch pickt sich das runter, was für ihn am besten funktioniert. Gut, aber Zukunftsorientierung, welche Fragen kämen da zum Beispiel in Frage? Natürlich, was will ich? Ne? Das ist eine andere Frage als, was brauche ich? Was will ich, ist eher zukunftsorientiert. Was brauche ich, ist eher auf den Moment orientiert, also auf die Gegenwart. Ne? Und für eine stärkere Zukunftsorientierung geht es darum, sich zu fragen, was will ich? Welche Ziele möchte ich erreichen? Und wenn du merkst, das sind dann wieder so große Ziele, dass du da nicht vielleicht nicht ins Handeln kommst, dann mach Zwischenziele draus. Welche, ne, was ist meine große Vision? Und dann ganz wichtig, runterbrechen. Was für Zwischenziele möchte ich erreichen? Was möchte ich bis zum Ende der Woche erreichen? Wenn auch das für dich zu groß ist noch, dann was möchte ich bis heute Abend erreichen? Was möchte ich bis heute Abend erledigen? Und bitte mach es nicht zu groß. Also vor allem, wenn du jemand bist, der eine sehr, sehr starke Gegenwartsorientierung hat und deshalb sozusagen nicht ins zukunftsorientierte Handeln kommst, dann mach die Ziele klein und mach die Zeitperspektiven, in denen du planst, auch möglichst klein. Also welche Zwischenziele möchte ich erreichen? Worauf freue ich mich? Worauf freue ich mich in der Zukunft? Ne? Also sich auf etwas freuen ist zukunftsorientiert. Nicht, was ist jetzt gerade toll und geil und was möchte ich jetzt irgendwie erleben, sondern worauf freue ich mich? Oder worauf kann ich mich auch freuen, wenn ich eine bestimmte Sache geschafft habe, erledigt habe? Was will ich noch lernen? Auch eine sehr schöne zukunftsorientierte Frage. Und immer für die Planung auch, vor allem wenn es so um Ziele geht, sich immer auch notieren, welche Schritte sind dafür notwendig. Und wie gesagt, vor allem wenn du jemand bist, der schwer ins Handeln und Umsetzen kommt, dann mach die Schritte so klein wie für dich einfach notwendig. Es sind die kleinen Tippelschritte, mit denen wir große, große Veränderungen erzeugen. Also auch Ameisen, die machen ja auch sehr, sehr kleine Schritte. Und schau dir mal an, was die krasses alles irgendwie schaffen und bauen können. Also insofern, kleine Schritte machen die großen Veränderungen, nicht irgendwelche Sprünge oder ja, mit 7-Meilen-Stiefeln laufen oder wie auch immer das so heißt. Okay, gut. Also das zum Thema Zeitorientierung. Wie gesagt, es geht darum, allen drei Perspektiven ausreichend Raum und Zeit auch einzuräumen in deinem Denken und Fühlen und Handeln. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass jede Zeitperspektive ihren sowohl Gewinn als auch Preis hat. Also das heißt, aus jeder Zeitperspektive können wir etwas Gutes mitnehmen, aber wenn die Zeitperspektive anfängt zu dominieren, dann zahlen wir auch einen entsprechenden Preis dafür. Das heißt, es geht darum, alle drei auszubalancieren, um tatsächlich aus allen drei Zeitperspektiven auch das Beste mitzunehmen. Und wenn du feststellst, da gibt's einfach jetzt eine Zeitperspektive, die sehr, sehr stark gerade in deinem Leben dominiert, dann versuche die zwei anderen über Reflexionsübungen, Achtsamkeitsübungen, was auch immer, zu stärken, anstatt die andere Zeitperspektive, die gerade dominiert, irgendwie zu verprügeln. So, und in meinem Garten hüpft gerade ein Stieglitz rum. Ich werde hier noch zur Hobby-Ornithologin dank Corona. Es ist ein Stieglitz in meinem Garten. Google das mal nach. So ein Stieglitz sieht echt bezaubernd aus. Der hat nämlich eine quietschgelbe Flügel und eine rote Stirn. Wahrscheinlich ist es irgendwie die Vorlage von Superheldenkostümen oder so, der Stieglitz. Und genau das hopst mitten in Berlin im tiefsten Neukölln durch meinen Garten. Wie zauberhaft. Schreibe ich gleich für heute Abend auf meine Liste die drei schönsten Dinge vom Tag. Und mit diesen wunderbaren Bildern hoffentlich verabschiede ich mich für diese Woche. Wünsche dir noch eine sehr schöne Woche mit ausgeglichenen Zeitperspektiven. Hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Wiedersehen ist Quatsch. Wiederhören. Und bis dahin, hab's gut. Bis ganz bald. Deine Thea. Folge vorbei, aber das ist gar nicht schlimm. Noch mehr Ideen, Inspirationen und Impulse findest du auf meiner Website www.stressismus.de und dort kannst du dich auch für den monatlichen Newsletter eintragen. Ich will nicht dein Postfach zuspammen, den gibt es wirklich nur einmal im Monat und dann aber mit geballten Informationen. Du kannst dort auch Kontakt aufnehmen mit mir, wenn du Interesse an einem Coaching hast und du findest dort natürlich auch immer aktuelle Informationen zu Kursen, die ich online oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gern all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun. Und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Deine Thea.